schon sind wir im Monat Juli angekommen. Es ist super selten, dass wir gleich den ersten Tag eines Monats gemeinsam starten, aber heute ist es soweit. Großer Tag. Herzlich willkommen an diesem 1. Juli 2024 zum PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und ich darf euch heute mit durch das Programm nehmen sozusagen. Und unsere Themen heute, die haben es in sich, würde ich sagen. Wir sprechen über Nasenden, wir sprechen über die Klimaschäden durch schlecht eingestelltes Asthma, wir sprechen über Manose bei Harnwegsinfekten und die Friedenspflicht für E-Rezepte. Also ein bunter Strauß an Themen. Los geht's! Unpopular Opinion, ich liebe das E-Rezept. Ich weiß, schockierend. Also ich finde es im HV so viel leichter und besser als so drei Positionen händisch von einem Rezept abzutippen. Jedoch habe ich mir von unseren ApothekerInnen sagen lassen, dass die Rezeptkontrolle oft umständlicher und schwieriger ist als bei den Papierrezepten. Klar, Spaß im HV ist super, aber es sollte ja auch Geld geben am Ende und vielleicht wart auch ihr von diesem technischen Fehler vor ein paar Wochen betroffen, als sich Rezepte nicht abrufen ließen oder nach dem Abruf einfach verschwunden sind. Sowas nervt und kann tatsächlich bares Geld kosten. Noch schlimmer finde ich, wenn Rezepte fehlerhaft ausgestellt sind und abgerechnet werden sollen. Eigentlich wurde den Apotheken ja mal versprochen, das elektronische Rezept macht alles sicherer und besser, sind Formfehler vorhanden, dann kann der Arzt das Rezept gar nicht hochladen. Mittlerweile wissen wir, auch elektronisch ausgestellte Verordnungen können Fehler aufweisen. Jetzt können sich Apotheken aber sicher sein, dass sie nicht dafür zahlen müssen, wenn ihre Rezepte ohne ihr Verschulden fehlerhaft ausgestellt sind bzw. Angaben fehlen. Einer solchen Friedenspflicht hat der Deutsche Apothekerverband auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zugestimmt. Wie der DAV mitteilt, waren langwierige Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband vorangegangen, die jetzt in einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag zwischen den Kassen und der Apothekerschaft endeten. Die Friedenspflicht gilt laut DAV rückwirkend seit 1. Januar 2024 und zunächst bis zum 31. Dezember 2024. Ja, halbes Jahr. Nach Start des E-Rezepts haben wir das mal. Der DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann zeigt sich nach dem endlich errungenen Verhandlungserfolg zufrieden. Er sagt, die Fehler auf den E-Rezepten werden nicht von den Apotheken verursacht und deshalb dürfen sie dafür auch nicht bestraft werden. Man freue sich beim DAV, dass die Apotheken nun mehr Rechtssicherheit beim Einlösen und Abrechnen von E-Rezepten bekommen. Der GKV-Spitzenverband weist auf Nachfrage von PTA heute allerdings darauf hin, ein pauschales Retax-Verbot wird es nicht geben. In der Vereinbarung würden einzelne technische Fallkonstellationen, die mit der Umstellung des Muster 16 auf E-Rezepte verbunden sind, aufgeführt und die sich daraus ergebenden Konsequenzen benannt. Noch ist die Vereinbarung, die genaueres verrät, noch nicht veröffentlicht. Vielleicht können wir euch nächste Woche schon mehr dazu erzählen. Ich habe aktuell eine neue Kollegin und wir unterhalten uns bei der Arbeit recht viel über Empfehlungen und Leitlinien und so weiter. Und manchmal merke ich echt, wie unterschiedlich die Interessen sind. Also während ich mich bei manchen Themen so richtig gut auskenne, hat sie bei anderen Themen total den Durchblick und wir bringen dann unser Wissen zusammen und beide sind hinterher ein bisschen schlauer. Ich mag sowas ja sehr, muss ich sagen. Und letzte Woche ging es bei uns tatsächlich um akute Harnwegsinfektionen und welche Rolle Manose spielt. Diese Woche kann ich mit meinem Wissen angeben, wenn es um rezidivierende Harnwegsinfekte geht. Freue ich mich schon drauf. Ich übe das jetzt schon mal an euch, okay? Bei mindestens 2 Harnwegsinfektionen innerhalb von 6 Monaten oder mindestens 3 Harnwegsinfektionen, die innerhalb eines Jahres auftreten, spricht man von einer rezidivierenden Harnwegsinfektion. Vielleicht seid ihr selbst davon betroffen oder ihr kennt einige KundInnen, die darunter leiden. Was kann man dagegen tun? Es gibt eine Leitlinie, die ist zwar seit 2021 abgelaufen, aber immer noch interessant, würde ich sagen. Und wie sich das für eine Leitlinie gehört, hat die einen elendig langen Namen. Und zwar interdisziplinäre S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter bakterieller ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Ui. Und da schreiben die LeitlinienautorInnen, dass bei häufig rezidivierender Zystitis der Frau Manose empfohlen werden könne. Diese Empfehlung stützen sie auf eine unizentrische, prospektive und offene Studie an 98 Patientinnen mit wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. In dieser Studie senkten 2 Gramm Mannose täglich die Rate an Harnwegsinfektionen verglichen mit Placebo signifikant und waren ähnlich wirksam wie das Antibiotikum Nitrofurantoin bei signifikant weniger Nebenwirkungen. Wie gesagt, 2021 abgelaufen, was sagen also aktuelle Studien? Im April diesen Jahres wurde im Fachjournal Women's Health eine Studie veröffentlicht, multizentrisch und doppelblind an 598 Frauen im Alter zwischen 19 und 93 Jahren zu wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Mit dem Ergebnis, Mannose sollte nicht zur Vorbeugung von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen empfohlen werden. Denn die tägliche Einnahme von Mannose konnte die Rate an Harnwegsinfektionen nicht besser reduzieren als Placebo, in dem Fall Fructose. Unter Mannose hatten 51% der Teilnehmerinnen und unter Placebo 55,7% der Teilnehmerinnen weitere klinisch vermutete Harnwegsinfektionen, weswegen sie in ambulanter Behandlung waren. Die Anzahl der verordneten Antibiotika unterschied sich ebenfalls nicht zwischen den beiden Behandlungsgruppen und auch scheint die Wirksamkeit von Mannose in der Prävention von Blasenentzündungen, unabhängig vom Alter der Frau, da auch eine separate Auswertung von prä- und postmenopausalen Frauen das Ergebnis nicht veränderte. Okay, eine einzige Studie sagt das jetzt aus. Warten wir mal die neue Leitlinie ab, die im August erscheinen soll, oder? Na, ich habe noch mehr. In einem Review mit 390 PatientInnen konnte die Mannose wiederkehrende Harnwegsinfektionen verglichen mit Placebo wirksam verhindern und war vergleichbar wirksam wie das Antibiotikum Nitroxolin. Die Mannose wurde gleichzeitig gut vertragen und nur wenige Patienten erlitten eine Diarrhoe. 2021 erschien ein weiterer Review mit 695 PatientInnen. Die Mannose verbesserte die Lebensqualität der PatientInnen, verringerte signifikant rezidivierende Harnwegsinfektionen sowohl bei Katheterträgern als auch bei PatientInnen ohne Katheter und verlängerte zudem die Zeit, in der die PatientInnen keine Blasenentzündung erlitten. Es heißt, Demanose kann als ergänzende oder alternative Behandlung bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen verwendet werden, so die StudienautorInnen. Neben diesen positiven Daten zu Mannose existiert aber auch ein Cochrane Review aus dem Jahre 2022, demzufolge es nicht genügend Belege dafür gibt, dass Mannose wiederkehrenden Harnwegsinfektionen vorbeugt. Eingeschlossen waren 719 PatientInnen. Die AutorInnen der neuen und in Kürze erscheinenden Leitlinie zu Harnwegsinfektionen nennen Demanose mit 2 Gramm täglich in der Rubrik empfohlene empirische Alternative nicht-antimikrobielle Präventionsoptionen bei rezidivierender Zystitis für Frauen ohne sonstige Begleiterkrankungen. Man könne unter anderem Demanose bei wiederkehrenden Blasenentzündungen anbieten, um eine antibiotische Langzeittherapie möglicherweise zu vermeiden. Ihr Empfehlungsgrad ist C wie Cäsar und damit eine sogenannte Kann-Empfehlung. So, gerade eben hat es bei mir an der Tür geklingelt und da wurde jetzt keine Kann-Empfehlung ausgesprochen, sondern ich wurde gebeten, ins Erdgeschoss zu laufen, aus dem 5. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen außer Atem. Ihr mögt mir verzeihen. Bringt mich aber gerade ganz gut zum nächsten Thema, nämlich Asthma. Asthma gut einzustellen ist keine Kann-Empfehlung, sondern ein Muss. Nicht nur für die Gesundheit der PatientInnen, auch die Umwelt scheint davon positiv beeinflusst zu werden. Hätte man jetzt gar nicht gedacht auf den ersten Blick. Aber es gibt eine aktuelle Studie aus England. Und die berichtet darüber, dass im Vereinigten Königreich und in Europa schätzungsweise 50% der PatientInnen an unkontrolliertem Asthma leiden. Das birgt nicht nur ein erhöhtes Risiko für Exazerbationen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, sondern schadet auch der Umwelt. In der dazugehörigen Studie wurden PatientInnen ab 12 Jahren berücksichtigt, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2019 im britischen Clinical Practice Research Data Link, CPRD, als Asthma-Patienten registriert waren. Zu Beginn der Studie wurden die PatientInnen entweder in die Gruppe mit einem guten Status der Asthma-Kontrolle eingeschlossen oder in die Gruppe mit einer schlechten Asthma-Kontrolle. Um die Treibhausgasemissionen zu quantifizieren, wurden alle verordneten oder erworbenen Asthma-Arzneimittel berücksichtigt, also nicht nur die Inhalativa, sondern auch orale Arzneimittel und Arzneimittel zur Injektion. Für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks wurden wiederum alle damit verbundenen Emissionen berücksichtigt, also auch Emissionen aus der Herstellung, dem Transport und der Entsorgung der Arzneimittel. Auch die Nutzung weiterer Ressourcen im Gesundheitswesen wurde einbezogen. In der Asthmatherapie kommen häufig inhalative Arzneiformen zum Einsatz. Dosiererosole mit den klimaschädlichen Treibhausgasen Norfluran und Apafluran, beide Gase sehr viel klimaschädlicher als CO2. Pulverinhalatoren hingegen kommen ohne Treibhausgase aus und weisen somit eine bessere Klimabilanz auf. In der eben erwähnten Studie ergab sich für die gesamte Asthma-Behandlung ein Fußabdruck von 750.540 Tonnen CO2 pro Jahr. Schlecht kontrolliertes Asthma soll dazu rund 80% und damit überschüssige Treibhausgasemissionen von 303.874 Tonnen CO2 pro Jahr beigetragen haben. Das entspricht den Emissionen von mehr als 124.000 Häusern in Großbritannien im Jahr 2020, heißt es. Zur Einordnung, das Gesundheitswesen sei im öffentlichen Bereich mit einem CO2-Fußabdruck äquivalent von 4,4% einer der größten Quellen von Treibhausgasemissionen weltweit. Pro Kopf soll sich daraus für schlecht kontrolliertes Asthma gegenüber gut kontrolliertem Asthma ein 3,1-fach höherer CO2-Fußabdruck ergeben. Das soll interessanterweise vor allem durch den Gebrauch von SABA verursacht werden. Die Nutzung weiterer Ressourcen im Gesundheitswesen soll weniger ausschlaggebend sein. Mehr als 60% der gesamten Treibhausgasemissionen durch Asthma und mehr als 90% der überschüssigen Treibhausgasemissionen stammen aus der SABA-Nutzung. SABA, also Beta-2-Sympathomimetika, gelten laut der globalen Initiative für Asthma, kurz GINA, bereits seit 2019 nicht mehr als bevorzugtes Arzneimittel zur Behandlung akuter Asthmasymptome, aufgrund eines erhöhten Risikos für Exazerbation und für asthmabedingte Sterblichkeit. Auch die Herstellung und der Transport tragen zu einem großen, wenn nicht sogar dem größten Teil der Treibhausgasemissionen bei. Grundsätzlich kommen die AutorInnen also zu dem Schluss, dass ein gut kontrolliertes Asthma zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beiträgt. Und wie wir gerade gehört haben, profitieren PatientInnen auch kurzfristig sehr vom Verzicht auf SABA und die Einstellung auf andere Asthma-Medikamente. So, zum Schluss, jetzt wo ich wieder zur Luft gekommen bin, möchte ich über ein sehr alltägliches Thema reden, nämlich Nasenbluten. Vielleicht kommt da auch der ein oder andere in eure Apotheke, hält sich ein Taschentuch vors Gesicht und fragt nach schneller Hilfe wie einer Kühlkompresse für den Nacken oder Schwämmchen für die Nase. Mein Highlight war mal jemand, der mit einem Tampon in der Nase kam. Das fand ich extrem clever. Nasenbluten hatten sich ja die meisten von uns schon mal, als Kind sogar recht häufig, weil man ein bisschen zu lange und zu intensiv den Finger auf Expedition in die Nase geschickt hat. In der Regel ist Nasenbluten bei ansonsten gesunden Menschen eher harmlos, hört von allein nach kurzer Zeit wieder auf oder lässt sich schnell stillen. In 90% der Fälle entstehen Nasenblutungen oder Epistaxis im vorderen Bereich der Nase, im sogenannten Locus Kieselbachi. Diese besonders stark durchblutete Stelle der Nasenscheidewand, an der gleich mehrere kleine Arterien nahe an der Oberfläche verlaufen, ist für das Auftreten von Nasenbluten bevorzugt. Bei Blutungen aus dem Locus Kieselbachi und anderen Bereichen vorne in der Nase ist das Blut normalerweise dunkelrot. Bei stärkeren Blutungen kann es auch mal zu Schwindel und Schwächegefühl kommen. Das ist häufig dann der Fall, wenn die betroffene Person auf den Anblick von Blut mit Ekel- oder Angstgefühlen reagiert. Und wird das Blut geschluckt, kann es irgendwann auch zu Erbrechen und Übelkeit kommen. Bei stärkeren Blutungen kann es zudem passieren, dass das Blut in die Atemwege gelangt, aspiriert wird und Husten oder Anfälle von Ersticken auslöst. Diese Gefahr besteht besonders bei Bewusstlosen, dann ist Nasenbluten aber auch nicht mehr als harmlos einzustufen. Harmloses Nasenbluten beschränkt sich in der Regel auf eher schwächere Blutungen, die binnen maximal 20 Minuten abklingen oder zum Stillstand gebracht werden können und bei denen keine weiteren Symptome hinzukommen. Jugendliche übrigens können ohne erkennbare Ursache aus der Nase bluten, weil die hormonellen Bedingungen auch Auswirkungen auf Schleimhaut und Gefäße haben. Und Schwangere neigen aufgrund der hormonellen Bedingungen und der erhöhten Durchblutung zu spontanem Nasenbluten ohne andere ersichtliche Ursache. In den harmlosen Fällen lässt sich die Blutung durch einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen innerhalb weniger Minuten zum Stillstand bringen. Die Blutung lässt sich stoppen, indem etwa die Nase zusammengedrückt wird oder ein Taschentuch oder ähnliches auf das betroffene Nasenloch oder, wenn es mal sehr stark ist, in das Nasenloch gedrückt wird. Der Betroffene sollte eine aufrechte Haltung einnehmen, also aufrecht sitzen, keine Schocklage, also nicht mit erhöhten Beinen. Wichtig ist, den Kopf nach vorne zu bringen, sodass Blut gegebenenfalls nach vorne aus der Nase herausläuft. Auf keinen Fall soll der Kopf in den Nacken gelegt werden, sonst könnte Blut in die Atemwege oder in den Magen gelangen. Es hilft außerdem, einen kalten Waschlappen oder ein Kühlpack in den Nacken zu legen. Dadurch ziehen sich die Gefäße in der Nase durch den Kältereflex zusammen, was die Blutung zum Stillstand bringen kann. Lässt sich die Blutung nicht binnen 20 Minuten stillen, wird dem Betroffenen schwarz vor Augen oder wird er sogar bewusstlos, dann bitte unbedingt zum Arzt bringen bzw. den Rettungsdienst verständigen. Bei Bewusstlosen ist in dem Fall eine stabile Seitenlage besonders wichtig. Schauen wir uns aber mal die gefährlichen Fälle an. Nasenbluten ist unter anderem dann gefährlich, wenn es bei vorerkrankten Menschen aufgrund ihrer Vorerkrankung kaum zu stoppen ist. Das ist etwa bei Blutern der Fall, bei Menschen mit nicht reguliertem Bluthochdruck oder auch bei Menschen, die Gerinnungshemmer einnehmen. Kommt Nasenbluten häufiger vor, kann das auf eine Erkrankung hindeuten, unter Umständen sogar auf eine Krebserkrankung. Auch Medikamente können durchaus eine Rolle spielen. Blutungen, die nicht aus dem vorderen Bereich der Nase, sondern aus dem hinteren Bereich stammen, sind in der Regel gefährlicher. Auch wenn statt Blut klare Flüssigkeit austritt, sollte ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden. Merkt euch auf jeden Fall die zeitliche Grenze von 20 Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Fall für den Arzt. Außerdem können krankhafte Veränderungen der Nasenscheidewand oder des Nasenrachenraums zu wiederkehrendem Nasenbluten führen. Das können eitrige Abszesse sein, Risse und Löcher in der Scheidewand, aber auch Formen von Krebs in der Nasen- oder Nasennebenhöhle. Missbrauch von Drogen, etwa Kokain oder andere Substanzen, die über die Nase aufgenommen werden, der zu häufige Gebrauch von abschwellenden Nasensprays oder eingeatmete, die Schleimhaut reizende chemische Dämpfe machen die Nasenschleimhäute ebenfalls anfällig für häufige Blutungen. In Fällen von wiederkehrendem oder nicht zu stoppendem Nasenbluten gilt es, über die Erste-Hilfemaßnahmen hinaus ärztlichen Rat einzuholen oder gegebenenfalls den Rettungsdienst zu verständigen. Die Behandelnden werden dann die Blutung stoppen, unter Umständen mit Medikamenten wie Tranexamsäure oder durch eine Operation, bei der Blutgefäße endoskopisch verödet bzw. kauterisiert werden, also durch Hitze oder Chemikalien verätzt. Liegt ein Bruch vor, wird dieser chirurgisch gerichtet und darüber hinaus werden die Ursachen, also etwa Erkrankungen, diagnostiziert und therapiert, um das Symptom des Nasenblutens zu unterbinden. Ja, das Blutthema habe ich mit Absicht ans Ende gepackt, damit ihr ausschalten könnt, wenn es euch zu viel wird. Schließlich sind wir PTA. Mit Blut wollten wir beruflich ja eigentlich gar nicht in Kontakt kommen. Solltet ihr jetzt bis zum Schluss gehört haben, dann sage ich danke und wünsche euch eine zauberhafte Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ohne Blutthema versprochen. Bis dahin, gehabt euch wohl.